Eurer Science Café, 28. Mai 2009. Zwischen Schleier und Piercing, Migrantinnen der zweiten Generation.
Buonasera, benvenuti. Buonasera. Grazie innanzitutto alla musica che ci ha accompagnato fin qui. Non siamo in ritardo come qualcuno può sospettare, in realtà questa era una parte del tutto, era per incominciare ad introdurci a questa serata in cui si incontreranno culture di origini diverse, alcune di un'origine più vicina, altre di una più lontana, e se ne discuterà per capire che cosa può portare questo. Le musiche che abbiamo ascoltato oggi già erano un bel incrocio, erano il didgeridoo di Roberto Laneri, c'erano i corni delle Alpi che si sono avvicinati dal museo, ne sono arrivati fin qua, che arrivano dalla Val Aurina, e poi qua sotto avevamo una musiccappelle che invece arriva dalla Val Sarentino, sono studenti dell'Istituto Musicale di Lingua Tedesca. Io vi do il benvenuto a questa nuova edizione degli Eurac Science Café, anche a nome della direzione, della presidenza di Eurac. Purtroppo questa sera non possono essere istituzionalmente presenti, ma salutano questa iniziativa come sempre con grande piacere. Io lascio immediatamente la parola alla moderatrice di questa sera, che è Verena Gruber, che è giornalista, volto che tanti conoscono di ORF, ma che soprattutto da tanti anni si interessa di tematiche quali la migrazione, quali l'integrazione, i diritti delle minoranze, per cui ritengo essere la persona più adatta anche per introdurre questa serata. Buon divertimento.
Danke schön, Valentina. Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Europäischen Akademie hier auf diesem wunderschönen Eurac-Turm, wo es eben eine sehr schöne Atmosphäre gibt. Vielleicht vorab noch einige Erklärungen zum Ablauf des Abends. Die Diskussion, die wir jetzt gleich beginnen, wird etwa 45 Minuten dauern. Danach gibt es die Möglichkeit, von Ihrer Seite Fragen zu stellen. Sie können natürlich, wenn Ihnen etwas auf der Zunge brennt, auch zwischendrin fragen. Also es ist überhaupt kein Problem. Also das soll eine lebendige Diskussion sein, in der alle mit einbezogen werden sollen. Das Ganze läuft so ab, dass Sie auch während der Diskussion die Möglichkeit haben, den Barbetrieb in Anspruch zu nehmen. Es gibt eine Happy Hour. Sie bekommen 2 und zahlen 1. Das geht aber nur so lang, solange die Diskussion dauert. Danach müssen Sie dann ganz in normaler Art und Weise wieder alles bezahlen. Migrantinnen der zweiten Generation zwischen Schleier und Piercing. Das ist das Thema unseres heutigen Abends. Und durch die Globalisierung und die EU-Erweiterung haben die Migrantenbewegungen in den vergangenen Jahren eine ganz zentrale Stellung eingenommen in der Veränderung und in der Entwicklung von europäischen Gesellschaften. Die meisten oder bei den meisten europäischen Staaten haben die Migrantenbewegungen signifikant zugenommen. Das birgt neue Chancen, das birgt aber auch große Herausforderungen. Es gibt mittlerweile mehrere Generationen von Migrantinnen und Migranten. In Südtirol gibt es auch schon eine zweite Generation. Diese Migrantinnen stehen eigentlich, diese jungen Migrantinnen stehen zwischen zwei Welten. Man könnte das symbolisch definieren zwischen Schleier und Piercing. Gemeint ist damit auf der einen Seite die Verwurzelung mit der Heimat, mit der Tradition, mit kulturellen und religiösen Werten des Herkunftslandes, und auf der anderen Seite lockt die westliche Welt mit Materialismus, mit Konsum, aber auch mit Freiheit und mit der Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Diese jungen Migrantinnen, der Alltag dieser jungen Migrantinnen ist sehr vielschichtig, er hat viele Facetten und er ist sehr unterschiedlich. Wir werden heute in besonderer Art und Weise zwei Realitäten beleuchten. Es ist einmal die heimische Realität, Südtirol, und wir schauen auch über die Grenze nach Tirol, jenseits des Brenners. Und dort gibt es wieder eine völlig andere Realität. Aber auch die Realitäten innerhalb der Regionen sind ganz unterschiedlich. Und hier bin ich eigentlich schon mitten im Thema drinnen und bei meinen Gesprächspartnern. Ich darf ganz herzlich begrüßen Edina Pustai-Non und Gerhard Hetfleisch. Ich stelle sie ganz kurz vor. Edina Pustai ist gebürtige Ungarin. Sie hat Germanistik Slawistik und Pädagogik in Budapest studiert und hat an der Universität in Innsbruck am Institut für Sprachwissenschaft über den Spracherwerb von Migrantenkindern dissertiert. Sie leitet die Caritas-Beratungs-Migrantenstelle in Pustertal, das heißt Input, und sie ist Koordinatorin des Sprachzentrums Bruneck. Außerdem ist sie Dozentin an der Freien Universität in Bozen an der Fakultät für Bildungswissenschaften. Herzlich willkommen. Und Herr Gerhard Hetfleisch ist promovierter Historiker. Er ist, kommt aus der Steiermark und er ist Geschäftsführer von CEMIT, das ist das Zentrum für Migrantinnen und Migranten in Tirol, in Innsbruck. Und er leitet zusammen mit eurer Mitarbeiterin Roberta Medda das Projekt Migralp, wo es eben gerade um diese beiden Realitäten Südtirol und Tirol geht und um ethnische Communities, um Zusammenleben, um soziale Problematiken. Und er hat unter anderem auch bei einer Studie zur Erwerbs- und Lebenssituation von arbeitsmarktfernen Jugendlichen in Tirol federführend mitgearbeitet. Meine erste Frage geht an Frau Bustay. Frau Bustay, wer sind denn die Migrantinnen in Südtirol? Ist das eine homogene Gruppe? Kann man die unter einem Sammelbegriff überhaupt zusammenfassen? Oder gibt es da sehr viele Facetten? Können wir in dieser Diskussion überhaupt von Migrantinnen der zweiten Generation sprechen?
Migration in Südtirol, deswegen sage ich Pustertal, weil ich Pustertal besser kenne. Das ist ein ganz neues Phänomen und deswegen kann man halt sagen, es ist vielleicht hier zu Lande ein bisschen verfrüht, über zweite Generation zu sprechen. Es gibt natürlich Kinder, die hier geboren sind und hier langsam erwachsen werden. Aber wenn man ein bisschen die Statistiken sich angeschaut hat, dann kann man halt sehen, dass die Generation existiert noch nicht, die hier schon groß geworden sind. Migration, also dann die Daten meist werden ab 1990 hier dargestellt. Da können wir halt mal sehen, dass Südtirol hatte vor 19 Jahren etwa 5000 Personen, die hier ansässig waren mit ausländischem Reisepass. Und von diesen 5000 Personen waren etwa 4000, die aus deutschsprachigen Gebieten stammten, das heißt dann Deutschen und Österreicher. Also da waren etwa 1000 Personen, die aus anderen Ländern gekommen sind und auch aus EU-Ländern, aber auch aus Nicht-EU-Ländern. Diese Zahl, also das änderte sich rasch mit politischen Entwicklungen und dann wurde das Land entdeckt zuerst über eine Welle von Flüchtlingen, vor allem von Ex-Jugoslawien, wo Kriegsgebiet war oder sonst einfach dann halt nach der Wende chaotische politische Verhältnisse herrschten und dann relativ viele sind in dieser Zeit gekommen. Im Späteren wurde das Land entdeckt auch als Arbeitsmarktmöglichkeiten für sich zu integrieren auf den Arbeitsmarkt. Einfach dann kam diese typische Welle von Gastarbeitern, das war dann Ende 90er Jahre. Und jetzt, wo einfach mal sichtbar wird hier in Südtirol, dass mehrere Nationalitäten immer mehr zusammenleben, das merkt man jetzt, dass diese sogenannten Gastarbeiter, also wie hässlich das Wort klingt, aber trotzdem muss man das manchmal verwenden, ihre Familien holen. Dann die Generation, die hier geboren ist, ist noch relativ jung, also dann die zweite Generation, diese typische zweite Generation, die einfach mal Fuß fassen möchte, sie sind noch teilweise noch Kinder. Aber wir haben doch hier eine zweite Generation, wenn wir unter zweite Generation das verstehen, dass die Eltern waren hier als Erste und sie haben dann ihre Familie hierher gebracht. Und ich glaube, das ist dann auch sehr, sehr spannend, weil die meisten kommen im Kindesalter, wachsen hier auf, ist die Frage, ob sie hier dann auch heimisch werden.
Mhm. An dieser Stelle möchte ich noch weitere drei Gesprächspartnerinnen begrüßen. Es sind drei junge Frauen, drei Migrantinnen, die heute zu uns gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass sie da sind. Das ist einmal Alba Doci. Sie kommt aus Albanien, ist 18 Jahre alt und besucht das Realgymnasium in Bruneck. Sie ist seit circa 10 Jahren da und also mit ungefähr 7 Jahren ist sie zusammen mit ihrer Schwester und ihrer Mutter hergekommen. Der Vater war schon vorher da. Dann haben wir Elfie Mulay. Sie ist 20 Jahre alt und ist seit 4 Jahren hier und besucht die Handelsoberschule. Kommt auch aus dem Pustertal. Und dann haben wir Ardite. Und Ardite ist auch seit 4 Jahren da und macht im Moment eine Lehre als Friseurin und kommt aus dem Kosovo. Meine Frage geht jetzt an Sie. Wir haben gehört, es gibt eine recht junge Geschichte, eine recht junge historische Einwanderungswelle von jungen Migrantinnen. Wir haben gehört, diese Gruppe ist relativ vielschichtig. Fühlen Sie sich als Migrantinnen? Fühlen Sie sich, obwohl Sie jetzt schon 10 Jahre lang hier sind, Alba zum Beispiel, als Migrantinnen oder fühlen Sie sich bereits hier heimisch als Südtirolerin oder als italienische Staatsbürgerin?
Also, wenn ich Dialekt reden darf, weil kann ich mich nicht so richtig ausdrücken. Nur zu antworten. Also, es ist ja so, mittlerweile fühle ich mich eher so einheimisch, weil ich schaue jetzt im Publikum um. Ich bin mittlerweile seit 10 Jahren da und ich bin eigentlich da aufgewachsen. Und ich bin eher eine Südtirolerin als wie eine Albanerin. Aber Albaner zu sein, sie wird für mich immer so sein. Also auch wenn ich die italienische Staatsbürgerschaft kriege, irgendwann einmal. Aber ich bleibe Albanerin. Also es ändert eigentlich nichts. Und ja, um zu antworten. Ich fühle mich eher als Deutscher, als anderer von irgendwo anders. Also, sagen wir so. Jetzt lasse ich die anderen zwei reden.
Also zu der Frage. Ich kann eigentlich nur sagen, es ist noch ein bisschen zu früh, zu sagen, dass ich mich als Südtirolerin fühlen kann, weil es ist nicht lange her, dass ich hier bin. Also, wie gesagt, 4 Jahre. Aber ich habe schon gute Verhältnisse mit den Südtirolern.
Also ich bin auch also seit 4 Jahren hier und ich habe seit 4 Jahren Deutsch gelernt und dann habe ich nicht so gut die Schule auch. Ich habe nicht die richtige Schule, was ich immer gemeint habe oder so. Ich habe nur eine Schule, damit sie einen Beruf habe und so, weil früher habe ich immer gedacht, dass ich eine Moderatorin werde oder so. Dann bin ich, mein Vater war hier seit 16 Jahren, dann die Familie hat er genommen seit 4 Jahren. Deswegen habe ich diese Schule nur gemacht, damit ich eine Ausbildung habe. Weil wenn ich zu meiner Hause war, dann hätte ich eine andere Schule gemacht oder so. So, das ist meine Frage, meine Antwort. Entschuldigung.
Vielen Dank. Herr Hetfleisch, das sind drei junge, sehr offene, aufgeschlossene junge Frauen. Wir haben jetzt die Südtiroler Realität kurz beschrieben. Wie sieht es denn jenseits des Brenners aus? Dort gibt es ja eine völlig andere Situation. Es gibt auch die Migration schon sehr viel länger als in Südtirol. Was haben Sie für Erfahrungen? Trifft man dort auch so junge Frauen und junge Menschen, wie wir sie jetzt hier kennengelernt haben? Oder ist das eine Rarität?
Nein, also in Tirol ist das sozusagen alltäglich geworden. Man muss einfach bedenken, dass also in Innsbruck von über 110.000 Einwohnern sind also 20% mit Migrationshintergrund. Das heißt, es ist ein Fünftel der Bevölkerung der Stadt. Oder in Reutte ist das Gleiche. Also in Nordtirol ist das Lebensrealität, auch wenn die viele Einheimische das noch nicht als solches anerkennen wollen. Und wir erleben jetzt gerade einen Europawahlkampf, der sehr geprägt ist in unserem Land von Hetze gegenüber Ausländerinnen und Ausländern, gegenüber Migranten und Migrantinnen, auch wenn sie schon seit Jahrzehnten hier leben. Das Migrationsphänomen ist ja in Europa ein allgemeines. Es erreicht die Länder Europas verschieden von der Zeit her, manche früher, manche später. Irland zum Beispiel hat auch eine sehr junge Migrationsgeschichte, aber eine sehr bedeutende Zuwanderung, genauso wie im Südtirol auch. Nach Nordtirol sind eingewandert Migranten und Migrantinnen aus in den 60er Jahren, auch wenn alle unsere Länder hier und natürlich auch Südtirol eine uralte Migrationsgeschichte haben. Ich möchte das einmal auch betonen, dass das zu einer Realität und Lebensrealität einfach dazugehört. Von der Herkunft her gibt es eben ebenfalls gibt es eindeutige Unterschiede. Die Migrantinnen in Tirol sind überwiegend aus den Ländern aus der Türkei, aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus den Teilrepubliken des ehemaligen Jugoslawien, eben aus Bosnien, Serbien, Kroatien, Kosovo gekommen und sind Mitte der 60er Jahre nach Tirol gekommen. Sie sind geholt worden und das macht, sie sind geholt worden, weil die Wirtschaft das gebraucht hat. Vielleicht ein Blick zurück, ein kurzer. Im Jahr 1962 wurde die Autobahn gebaut. Es wurde das Landeskrankenhaus in Innsbruck gebaut. Es stand die Olympiade auf dem Plan, 1964, die Winterolympiade. Man brauchte Arbeitskräfte und in Tirol gab es 140.000 einheimische Beschäftigte, aber 30.000 Arbeitsplätze konnten damals nicht besetzt werden. Und vor dieser Realität stehend, und das ist eine enorme Zahl, das würde bedeuten, eine Entwicklung wäre nicht mehr möglich gewesen in Nordtirol. Darum hat man versucht, den Migrantinnen zu finden. Und die hat man zuerst versucht, die hat man aus der Umgebung versucht zu finden und man hat sie dann in Jugoslawien und in der Türkei gefunden. Wir haben eine zweite Generation, wir haben bereits eine dritte Generation. Viele dieser jugendlichen Migrantinnen, jetzt mit kleinem i gesprochen, sind selbstverständlich voll integriert, machen ihre Karriere, sind gleich, kann man auch als gleich auffassen. Ich würde meinen, das ist ein Drittel. Ein Drittel ist stagniert eher, ist in den Fußstapfen der Eltern getreten. Die Eltern waren überwiegend zu 90% angelernte Arbeitskräfte, waren also aus ländlichen Regionen kommend, aus armen Regionen kommend, mit geringem Bildungsniveau. Und dieses Bildungsniveau hat sich dann auch auf die Kinder vererbt. Und ein Drittel der Jugendlichen, denen geht es immer schlechter. Das ist ein Phänomen, vor dem wir jetzt stehen, dass zum Beispiel junge Frauen in den letzten 10 Jahren ist die Bildungsquote, vor allem also bei jungen türkischen Frauen, ist die Bildungsquote zurückgegangen. Es gibt also sozusagen, es hat einen Aufholprozess gegeben, kurzfristig, und jetzt schon wieder ein Rückgang in der Bildungsquote. Und das ist sehr bedenklich.
Ja, Stichwort immer schlechter. Welche Schlüsse lassen sich denn jetzt aus diesen beiden Unterschieden ziehen? Kann man sagen, dass durch die Tatsache, dass es in Tirol eben diese längere Geschichte gibt der Migration, die Zeit für sich gearbeitet hat, sprich die Zeit Integrationsarbeit und Akzeptanzarbeit geleistet hat? Oder kann man das so nicht sehen?
Na, also ich habe eine junge Frau haben wir in einem Projekt interviewt, eine Apothekerlehrling, also blendend Deutsch, genau wie Sie jetzt gesprochen haben, im Dialekt. Und sie hat uns also im Dialekt erklärt, wie sie halt so gegangen ist. Und dann hat sie eben gemeint, sie hat sich beworben um eine Arbeitsstelle und sie hat halt angerufen und der Arbeitgeber auf der anderen Seite hat ihren Namen genannt. Ja? Und dann hat der sofort zurückgefragt, ja, woher kommen Sie denn? Und sie hat dann gesagt, ja, sie ist von Tirol, aber halt die Eltern sind aus der Türkei. Und dann wurde ja sofort geantwortet, ja, da müssen wir uns, das müssen wir uns überlegen, Sie werden von uns hören. Und das ist sozusagen eine Erfahrung, die viele, viele Migrantinnen tatsächlich immer wieder machen. Es genügt eine Kleinigkeit und schon spielt es eine Rolle, woher man kommt.
Es gibt jetzt gleich vielleicht die Adite gleich fragen, weil sie da genickt hat. Sie haben ja eine Lehre als Friseurin gemacht. War das schwierig, da hineinzukommen? Wollen Sie diesen Beruf überhaupt machen oder warum haben Sie den ausgewählt? Haben Sie Erfahrungen mit Diskriminierung dieser Art und Weise?
Für meinen Beruf war nicht so schwierig. Wenn ich darf, auch Dialekt ein bisschen reden. Und ich habe für meinen Freund einmal eine Stelle gesucht und dann habe ich immer telefoniert und so. Sie haben mir immer verstehen, wie ich geredet habe und immer gefragt, von woher komme ich und so. Dann habe ich immer gesagt, dass ich komme aus Kosovo und so weiter. Ja, wir lassen uns hören und so weiter. Und die haben nicht mal gehört. Und für meine Stelle, ich bin seit 3 Jahren zu meiner Stelle, ich arbeite Friseurin, ich finde mir wirklich sehr wohl zu meinem Betrieb. Die sind ganz nette Leute mit mir. Und ich habe gesagt, ich fahre vielleicht zurück zu meinem Hause. Und die sagen alle, es ist zu schade, wenn du hier also einfach lassen. Aber ich gehe mit meinem Freund vielleicht zusammenleben und so und schauen, wie wir weitermachen.
Also, wenn es um Diskriminierung geht, das erste Jahr war nur mein Vater und ich hier und wir haben ein größeres Wohnung gebraucht für den Rest der Familie. Wir haben ein Jahr lang gesucht. Immer wenn wir gefragt haben, haben sie nachgefragt, von wo. Es gab immer ein Nein. Also, wenn man das unter Diskriminierung nennt.
Diese Erfahrung nämlich, Entschuldigung. Diese Erfahrung, die Sie jetzt mitteilen hier, ist eine, die man in ganz Europa macht. Es gibt eine Studie der ILO, der International Labour Organization, die machen folgenden Test und vielleicht machen wir den in unserem Migralp vielleicht auch einmal. Aber der Test geht so, es bewerben sich 2 Personen bei einer Arbeitsstelle mit entweder schriftlich oder eben telefonisch, schriftlich mit und jeweils mit identen Zeugnissen, mit identen Qualifikationen für eine ganz bestimmte Stelle. Und die beiden Personen unterscheiden sich überhaupt nicht, nur der Name ist unterschiedlich und am Namen ist das Ausland erkennbar. Oder aber es ist ein ganz leichter Akzent, fast unhörbar. Und das Erstaunliche ist dabei, dass man sich, dass das sofort erkannt wird und sozusagen solche Migrantinnen, die es gar nicht in diesem Fall sind, die sind einheimische Franzosen, das hat man in Schweden, in verschiedenen Ländern gemacht, dass die sich 3-mal so oft bewerben müssen als Einheimische, die sofort erkannt werden. Und das ist etwas, da frage ich mich, woher kommt denn das? Und dieses eine Mädel, das wir interviewt haben, hatte dann gemeint darauf, ja, und da hat sie so viele Erfahrungen gemacht. Und weil das jetzt so ist, ich hätte mich als Österreicherin empfunden, aber weil ich das jetzt so erlebt habe, fühle ich mich stärker zu meiner Heimat zugehörig. Und das ist wieder nur eine Erfahrung, eine individuelle Erfahrung, aber sie gibt etwas Gesellschaftliches wieder. Und das Gesellschaftliche ist dahinter, es gibt sozusagen aufgrund von Diskriminierung oder Ausschluss, gibt es auch eine Selbstethnisierung, gibt es auch einen Rückzug in die eigene Ethnie. Und ausgelöst natürlich durch die soziale Distanz, die man erlebt als Migrant, als Migrantin von Einheimischen, die selbstverständlich sich auch distanzieren, um ihre Positionen zu wahren. Und das ist ein Spiel, das sich wechselseitig ergänzt und Distanzen schafft, wo sie nicht da sein müssten. Es sind soziale Distanzen, die dann ethnisiert werden. Und dann heißt es plötzlich, es ist das Kopftuch oder es ist die Türkei oder sonst irgendetwas.
Was sie noch so angewählt haben. Also, bei mir war das ganz anders, weil in Pustertal, aber ich denke auch in ganz Südtirol, ist das so, dass die Leute, vor allem, also es gibt so zwischen Italienern und Deutschen viele, sagen wir so, viele Deutsche wollen nicht Italienisch oder können kein Italienisch reden und Italiener kein Deutsch. Und das ist ab und zu ja Vorteil, wenn man sagt, ja, ich komme aus Albanien, aber ich kann Italienisch, Deutsch, Ladinisch, Albanisch, Englisch, ja, weißt, und noch das und das andere. Und ab und zu ist das schon ein Vorteil. Und außerdem, ich wohne ja in Figil, Gardatol. Gardatol, Figil, weiß jemand wo? Okay, passt. Und ja, Ente ist das eigentlich ein Vorteil, wenn man Ente wohnt, weil die suchen eigentlich Leute, was, also auch wenn es Migranten sind, Hauptsache die haben ein Haus und die müssen nicht, die suchen keine Unterkunft, also da kriegt man die Arbeit leicht. Also bis jetzt hat man mir niemand eine Arbeit nicht gegeben, weil ich Ausländerin war. Leih, wenn ich zu spät war, zum Beispiel, also bei nun melden, zum Beispiel, oder wenn es da kein Platz war. Also wegen Migranten sein, womöglich habe ich leih Glück gehabt. Das kann auch sein, aber bis jetzt habe ich das nicht so brutal erlebt, sagen wir so, wie die anderen zwei.
Verschiedene Realitäten, Frau Buster, Sie wollten noch dazu was sagen.
Ja, also vom Wohnungsmarkt ist mir eingefallen, jetzt ein Beispiel, ohne das Publikum langweilen zu möchten. Wir haben jetzt ausgearbeitet im Pustertal ein Leitbild für die Verbesserung von Migranten in Pustertal. Und eben dann haben wir verschiedene Sparten eingeladen und da waren auch dann Makler da. Und einer hat erzählt, das ist sehr interessant, also wenn er Mietwohnungen sucht und dann sagt, also da wäre jemand als Mieter, dann sagen sie, ja, aber vom Ausland, nein. Dann, nächste Frage, aber er kommt aus Deutschland. Ach ja, also da, also wie werden wir, wovor haben wir Angst? Also generell vor Ausländern oder vor marginalen Gruppen? Wir verknüpfen also dann bestimmte Länder haben ein bestimmtes Prestige. Das ändert sich oft hier in Südtirol einfach dann diejenigen, die aus deutschsprachigen Gebieten kommen, haben ein höheres Prestige. Davor hat man keine Angst. Man interpretiert etwas hinein, was einfach mal positiv auswirkt. Wenn man sagt, ich weiß nicht, Kosovo, dann verbindet das man, also assoziiert auf ganz andere Dinge und da kommen die Vorurteile. Also dann nicht generell vor Ausländern hat man Angst, sondern vor bestimmten marginalen Gruppen. Und das erzeugt vielleicht dann Diskriminierung.
Stichwort marginale Gruppen, Vorurteile. Herr Hetfleisch hat jetzt ein wunderbares Beispiel. Das liegt viele, viele Jahre zurück, in den 60er Jahren, eine Diplomarbeit mit einem sehr interessanten Zitat. Hören Sie bitte alle ganz genau hin, wer hier beschrieben wird. Sie können danach raten.
Ja, das war 1962 eben und wir haben das gefunden im Zuge einer Recherche. Wir haben alle Diplomarbeiten und Dissertationen an der Universität Innsbruck uns angesehen. Ja, und da heißt es Folgendes. Also zuerst einmal, ich habe ja schon gesagt, Arbeitskräftemangel. Und es gab sehr, sehr viel Konkurrenz aus Deutschland und so weiter. Heutzutage sehen sich alle Tiroler Unternehmer gezwungen, Schmiergelder zu zahlen und dem umworbenen Arbeiter sonstige Konzessionen zu machen. Gefordert wird in dieser sehr guten, an sich sehr guten Diplomarbeit, außerbetriebliche Betreuung bis hin dazu, dass man also auf alle Fälle Vorschüsse zu zahlen hat, dass man betriebliche Betreuung machen soll, dass man Freizeitvergnügen organisieren müsste, religiöse Betreuung außerhalb des Betriebes. Bei längerem Arbeitsaufenthalt im Ausland tritt bei Fremdarbeitern, Fremdarbeiter übrigens ein bedenklicher Begriff, bei Fremdarbeitern gelegentlich eine Art Nostalgie ein. Aber jetzt das Zitat. Man hat eben keine Fachkräfte bekommen. Fachkräfte aus dem Ausland sind nicht zu bekommen, sei es, weil das Abgabeland ihre Ausreise untersagt oder weil die Wirtschaft des Landes sie bereits aufgesogen hat. Man muss auch bedenken, dass das nach Tirol reisende Arbeitspotenzial sich hauptsächlich aus ländlichen Bevölkerungskreisen rekrutiert, das zwar Fleiß und Arbeitswillen mit sich bringt, dem es aber an technischer Begabung fehlt. Mit Fleiß und Arbeitsamkeit allein ist es eben noch nicht getan. Selbst für die Ausübung eines nur anzulernenden Berufs bedarf es in der heutigen modernen Wirtschaft einer technischen Begabung und eines Arbeitscharakters, die nicht einfach gegeben sind, sondern durch den ständigen Kontakt mit der Materie und ihrer steten Entwicklung erworben wurden. Die zahlreichen komplizierten Maschinen, Textilindustrie etc. würden das eben erfordern. Das sei dann ein geistiger Formungsprozess, der sich im Zuge der Entwicklung herausgebildet hat. Es wäre daher absurd, annehmen zu wollen, man könne Menschen, die größtenteils aus den primitivsten ländlichen Verhältnissen stammen und die mit der dortigen Lebens- und Arbeitsweise noch stark verhaftet sind, innerhalb kurzer Zeit jene Fertigkeiten zu übertragen, die den Arbeitern der alten Industrieländer geradezu angeboren sind. Man darf nicht übersehen, dass unsere Arbeiterschaft ihre berufliche Eignung und Qualifizierung einem jahrhundertelangen Reifungsprozess verdankt, in dem berufstechnische Erfahrungen und Fertigkeiten von Generation zu Generation weitergegeben werden. Mit dem Ergebnis, dass heute selbst die ungelernten Arbeiter über berufliche Eigenschaften verfügen, die den mit der Landwirtschaft noch verwachsenen, überschüssigen Arbeitskräften der wirtschaftlich rückständigen Gebieten weitgehend fehlt. Und jetzt, ich habe das einmal gefragt, dann in einem Seminar, um welche Migrantinnen handelt es sich denn hier? Haben Sie eine Idee? Bitte?
Süditaliener?
Ja. Ja, also
Türken, Süditaliener kamen daher.
Genannt wurden in Tirol Türken und Jugoslawen, aber ich darf Ihnen versichern in dieser Arbeit, es geht ausschließlich hier um Südtiroler. Also soweit
zum Thema mal, Vorurteile
und
Fremdbilder, Feindbilder.
Ja, und ich habe mich gefragt nun, was steckt dahinter? Ist es nun, und das ist eine entscheidende Frage, ist es Ethnizität, die den Unterschied macht, oder ist es nicht doch wirklich soziale Schichte, soziale Distanz durch soziale Schichte? Und das ist eine Forschungsfrage, die uns in unserem Projekt, das wir mit der EURAG gemeinsam haben, auch beschäftigen wird. Was steckt hinter den Dingen? Ich glaube, meine These wäre dazu, selbstverständlich ist es die soziale Schicht, die distanziert, die abgrenzt. Es kommt aber Ethnizität dazu und Ethnizität wird dann hergenommen, um Distanzen zu fixieren, wie im Kastenwesen in Indien zum Beispiel auch noch.
Und es kommt auch noch ein weiterer Aspekt dazu, wenn es um Vorurteile geht, und es ist ein geschlechtsspezifischer Aspekt. Wir sprechen heute ja auch über Migrantinnen. Frau Bustay, was haben Sie denn für Erfahrungen? Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt sind für Frauen ja ungleich. Der Zugang zu Ressourcen, Frau sein oder Ausländerin sein, das zieht ja ganz spezifische Ausschlüsse nach sich. Was haben Sie denn da für Erfahrungen? Was gibt es da für einen Unterschied zwischen jungen Männern und jungen Frauen, die Arbeit suchen?
Nach meinem Wissen existiert hier in Südtirol noch keine Studie diesbezüglich. Ich kann dann einfach dann aus meiner Erfahrung sprechen, also das, wie ich das gemacht habe als Beraterin in der Beratungsstelle, also dann ganz empirisch. Wir betreuen im Pustertal eben etwa knapp 3000 Personen mit ausländischem Pass, die ansässig sind. Von denen betreuen wir über 800. Ganz am Anfang, Zulauf war nicht sehr groß von Frauen. Mittlerweile kommen sie auch. Wir sehen das so, dass die meisten Frauen, die hier in Südtirol arbeiten, sie sind über Gastgewerbe hierher gekommen, sind saisonal beschäftigt und über diese saisonale Beschäftigung, was einfach auch ein Trugschluss ist, oft meinen sie, dass sie nicht weiterleben werden, und auch die Wirtschaft meint es so, da auf einmal werden sie ansässige Personen hier und dann bleiben hier. Wenn sie aus diesem Kreis herausbrechen möchten und in Italien weit, also da in den letzten Studien von Caritas, dann kommt es heraus, dass die meisten und vor allem auch Frauen wesentlich höher qualifiziert sind, Migrantenfrauen in Italien als sonst in sonstigen Europa, zum Beispiel dann auch als in Österreich oder als in oder in Deutschland. Und nach einer Zeit kommt wirklich der Wunsch, dass sie einfach mal die Perspektive suchen hier, und dann wird es schwierig. Dann wird es richtig schwierig, und dann ist auch schwierig, die Beratung einfach mal Wege zu suchen und Wege zu finden, wie sie ausbrechen können.
Gibt es auch von Seiten der Bevölkerung Vorurteile, was gerade das Frauenbild betrifft? Man hat ja, oder es gibt viele gängige Klischees, Kopftuch, Koran, Kinder oder was Frauen betrifft. Und es haben ja mehrere Studien auch schon bewiesen, dass sehr viele Frauen absolut karrierebewusst sind. Haben Sie auch Erfahrung mit solchen Klischees?
Was die Äußerlichkeiten betrifft, dann muss ich halt wirklich sagen, also ich kenne hauptsächlich dann Pustertaler Realität, auch was die Einwanderung betrifft. Und wir haben dort relativ wenig, im Moment relativ wenige, die einfach mal auch dann wegen Äußerlichkeiten einfach auffallen. Aber diese Gruppe wächst sehr dynamisch. Zum Beispiel dann in dem Ballungszentrum Bruneck, wo mittlerweile genauso viele Migranten leben wie hier in Bozen. Also das heißt fast 10%, was erstaunlich ist. Viertgrößte Gruppe und fünftgrößte Gruppe sind die Pakistanis und die Inder, und dann sieht man schon die Unterschiede. Aber das ist, wie gesagt, ganz eine neue Gruppe, und die Familienzusammenführung ist erst jetzt vollzogen worden, und mir kommt vor, gerade diese Gruppen, wo man das ganz stark sieht, dass sie unterscheiden, sie suchen noch nicht, sie möchten noch im Moment nicht heimisch werden. Sie sind seit einem Jahr da, und sie haben sich noch innerlich nicht auseinandergesetzt, also da, wo sie ihre Zukunft halt einrichten möchten. Da gibt es einige Beispiele. Zum Beispiel, ich kenne eine Familie aus Marokko, und da ist wirklich die Verlockung da, bleibe ich hier, richte ich mein Leben hier ein oder einfach gehe ich zurück. Aber wie gesagt, also diese Geschichte ist noch nicht so lang, dass man so richtig das aussprechen könnte. Ja, das stimmt einfach, denn die Diskriminierung ist so groß für diese Frauen, vor allem wegen Äußerlichkeiten. Aber auf der Arbeitssuche, und oft spielen die Frauen auch damit, zum Beispiel Tracht. In der Schule als Beraterin haben wir erlebt, wenn sie mal das demonstrieren möchten, dass sie nicht einverstanden sind mit bestimmten Dingen, dann kommen sie in Tracht. Wenn sie zum Sprachkurs gehen, also dann als Auseinandersetzung mit der hiesigen Realität, dann auf einmal verschwindet die Tracht und dann auf einmal ist Jeans da. Also da dieses Zwiespalt, also da, welche Rolle nehme ich an, also das ist noch da, aber das ist die Erstgeneration, was weitergegeben wird, das ist die große Frage, und wo diese Gesellschaft eingreifen möchte, in dem Hinsicht, dass man erzielt einfach ein Zusammenleben und nicht ein Nebeneinander.
Herr Hetfleisch, ich stelle eine Frage an Sie. Sie haben davor gesagt, oder gerade jetzt gesagt, dieses Übertragen. Gibt es eine Generation, die erste Generation, die eine völlig andere Realität hat wie die zweite? Oder übertragen sich zum Beispiel auch Sorgen und Ängste der Eltern automatisch auf die Kinder? Gibt es da gar nicht so krasse Zäsuren? Also ist es eine sehr fließende Bewegung?
Na, individuell schon, und natürlich gibt es viele Abweichungen von der Regel, aber in der Regel ist es so, dass die soziale Schicht vererbt wird. Also das heißt also, es hat eine, dass die Menschen, die zu uns gekommen sind, nach Nordtirol, nach Österreich, aus ländlichen Gegenden mit einem niedrigen Qualifikationsniveau, beruflichen und einem Bildungsniveau, dass das weitergegeben wird an den Kindern. Ich habe schon gesagt, dass es eine gewisse Gruppe, deswegen Piercing passt gut, als Entgegensetzung zum Kopftuch, das würde ich gerne diskutieren einmal. Ich habe da schon andere Erfahrungen gemacht, aber es sind sehr, sehr viele aufgeschlossene Frauen darunter. Es gibt aber auch ein anderes gegenläufiges Phänomen. Noch einmal zur Frage Piercing. Ich sehe da keinen unbedingten Gegensatz. Wir kennen sehr, sehr selbstbewusste Frauen, die mit die Kopftuch tragen und das zum Teil auch bewusst einsetzen, dieses Kopftuch. Es ist nicht automatisch so, dass eine junge Frau, die ein Kopftuch trägt, also jetzt aus einem rückständigen Milieu kommt. Vielleicht ist sie eben konservativer eingestellt, aber das ist ja auch keine Schande, konservativ zu sein. Was aber schon auffallend ist, und wir haben eine Studie eben in Tirol, eine neue, und das möchte ich schon betonen. Der größte Unterschied ist, ein frühes Heiratsalter bei Migrantinnen. Im Alter zwischen 15 und 24 sind 6,5% der Einheimischen verheiratet. Aber ein Drittel der türkischen Frauen sind in diesem Alter schon verheiratet. Das hat Auswirkungen. Wir kennen eines. Junge Migrantinnen haben in der Pflichtschule in der Regel noch ein multiethnisches Netzwerk. Sie haben Beziehungen, die hinausreichen, auch zu Einheimischen reichen. Mit der Heirat verändert sich das gravierend. Die Familie rückt in den Mittelpunkt und die Familie der Schwiegereltern, also der gesamte Clan. Und damit werden oft Beziehungen, die bestehen, die Frauen haben, aufgebaut haben, abgebrochen. Damit einhergehend werden aber auch informelle Netzwerke gekappt. Und über diese informellen Netzwerke bekäme man ja eigentlich auch Informationen über Arbeitsmarktsituation etc. Es erfolgt sozusagen frühzeitig, viel zu früh, ein Rückzug in diese Familienstrukturen hinein. Und dann kommt noch dazu, dass eine frühe Mutterschaft ist dann noch verbunden bei Migrantinnen zwischen 15 und 24, 19% zu 7,5% bei Einheimischen. Also auch hier eine erhöhte Mutterschaft, noch mehr Belastungen. Und dann haben wir am Arbeitsmarkt die Situation, dass die Frauen, wenn es der Familie dann finanziell sehr oft nicht gut geht, auf den Arbeitsmarkt treten, dann mit 23, 24, 25 nach dem zweiten Kind, mit kleinen Kindern, mit einer Wahnsinnsbelastung. Und dann den Prozess aufzuholen, den Bildungsnachteil, den man hat, ist schwierig. Vielleicht auch noch ein Phänomen, das man betonen sollte, warum der Rückzug ins Familiäre ist nicht aus kulturellen Gründen primär zu sehen, sondern in Tirol hat es ein enormes Produktivitätswachstum gegeben in den letzten 15 Jahren. Dieses Produktivitätswachstum Höherqualifizierung des Organisationsgrades, Höherqualifizierung des Personals, Fachkräfte sind mehr gefragt. Und das ging auf Kosten von jungen Frauen, die früher eine Arbeit gefunden haben in der Textilindustrie oder in eben arbeitsintensiven Industrien, wo typischerweise Frauenarbeitsplätze zur Verfügung gestellt worden sind. Also ist der Rückzug ja auch ökonomisch mitbegründet, weil es weniger Arbeitsplätze für ungelernte Arbeitskräfte gibt. Und da sind Frauen besonders betroffen.
Ich frage jetzt unsere drei jungen Damen. Bei Ihnen ist das ja ein bisschen anders. Sie besuchen die Handelsoberschule, sind schon in einer Lehre. Was gibt es denn da für Gedanken bezüglich Zukunft? Gibt es schon konkrete Hinweise, wie es weitergehen soll mit Ausbildung oder mit Arbeit? Oder denkt man auch schon ans Kinderkriegen?
Sehr also. Persönliche Frage.
Nein, für Kinder bekommen, das haben wir. Ich habe noch nicht gedacht. Zuerst mein Leben machen, ausgehen und so mit Freunden und arbeiten zuerst und dann noch vielleicht ein Kind auch, wieso nicht? Damit sie später eine Familie auch haben, damit sie nicht alleine bleiben.
Aber das war immer klar, dass Sie eine Schule besuchen wollen, dass Sie sich fortbilden wollen, dass Sie sich für einen Beruf interessieren. Oder war das nicht von Anfang an klar? Haben Sie da auch die Unterstützung von Ihren Eltern zu Hause bekommen?
Also meine Familie zum Beispiel war immer, dass ich die Schule mache. Und ich bin hier gekommen und ich habe kein Wort Deutsch gekannt und ich habe bei der Frau Edina gelernt Und ich bin in Grundlehrgang gegangen in Bruneck ein Jahr. Dann hier waren Friseurin, Kosmetikerin und Sekretärin. Und da habe ich gedacht, das ist besser Friseurin, weil ich habe eine Friseurin, sie wohnt in einem Dorf, wo ich wohne. Und sie hat gesagt, möchtest du Friseurin lernen? Da habe ich ein Glück gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte schon eine Friseurin werden, weil ich habe keine Chancen gefunden, dass ich eine andere Schule machen kann, weil ich habe die Sprache nicht gekannt und so. Dann habe ich diese Stelle gefunden und habe angefangen, die Lehre zu machen für Friseuren. Weil sie hätte nicht gemacht, Friseurin. Früher habe ich immer gewählt, einen anderen Beruf machen und so weiter. Zum Beispiel Moderatorin und so mit Medien und so weiter. Aber es ist nicht gegangen. Das ist schade.
Das ist Entschuldigung, dass ich jetzt da hineinquatsche, aber das ist so eine Grunderfahrung von Migrantinnen. Ich kann mich noch erinnern, wie beim Arbeitsmarktservice Tirol in den Anfang der 90er Jahre es Listen gegeben hat, wo auf dieser Liste vereinbart mit den Gewerkschaften draufgestanden ist, welche Lehrberufe dürfen denn Migrantinnen ergreifen. Und damit ist die Fehlentwicklung schon losgegangen, weil dann natürlich die typischen Berufe draufgestanden sind, die übrigens auch einheimische Frauen sehr oft nehmen, nämlich Verkäuferin, Friseurin, also diese sozusagen die normalen Frauenberufe. Aber noch stärker eingeschränkt für Migrantinnen, noch selektiver ausgewählt. Und das ist, glaube ich, auch wieder eine Grunderfahrung. Und ich liebe das, ich schätze das, weil die Erfahrungen, die mitgeteilt werden hier, sind meines Erachtens sehr gut dann auch wissenschaftlich belegbar und verallgemeinerbar. Man möchte, träumt mehr. Und viele Mädchen träumen nicht einmal mehr und sind in ihren Familien vergraben, sind nicht arbeitsmarktfern und kaum mehr zu erreichen. Und diese Fehlentwicklung, die könnte man Südtirol sehr wohl ersparen. In Österreich ist sie schwer rückgängig zu machen, weil das jetzt schon ein Prozess ist, der über 20 Jahre geht. Und hier haken dann auch selbstethnisierende Prozesse ein, können auch Prediger, unter Anführungszeichen falsche Propheten, eingreifen und können das ethnisierend verstärken. Das heißt also, ich sehe darin auch Ansätze für Islamisierung etc., für Gefahren der Gesellschaft.
Frau Bussey, wo sehen Sie denn da jetzt Lösungsansätze oder Fördermaßnahmen, um dem auch entgegenzuwirken, was Herr Hetfleisch jetzt gesagt hatte, was man vielleicht Südtirol ersparen könnte?
Ich möchte hier einfach mal ausnutzen, dass ich auch im Bildungswesen beschäftigt bin, weil dort sehe ich also dann ganz viele Chancen. Und zwar, ich glaube, Herr Hetfleisch hat gesagt, also dann bestimmte Berufe werden vererbt. Also ich möchte das nicht glauben. Und ich hoffe, dass es nicht so ist. Und ich glaube, das ist das Problem, dass in ganz vielen Ländern hat man das automatisch angenommen. Wenn wir uns auf die Zweitgeneration konzentrieren, dann kriegen wir die. Und das stimmt nicht. Also dann die Schule und Bildungssystem ist eine sekundäre Erziehungsorganisation. Das wird so aufgebaut und ohne Zusammenarbeit mit den primären Erziehungsorganisationen, sprich Familie, ist eigentlich das unmöglich, das durchzuziehen, was man halt möchte. Deswegen, ich glaube...
Sie glauben an eine enge Zusammenarbeit mit den Familien, mit den Eltern in dem
genau,
Fall.
Genau. Und da sind Mini-Projekte, Mini-Ansätze, aber ich glaube, die sind sehr nachhaltig. Einfach, wenn man versucht, darauf zu konzentrieren, wie bekomme ich die Eltern, kann ich sie motivieren, wie kann ich einbinden und vor allem dann die unscheinbare Schicht, die Frauen. wie können wir zusammenarbeiten und dann erst die zweite Generation. Und ich glaube, dann in vielen Fällen, also die mir bekannt sind, auch von Studien, ist das ganz stark vernachlässigt worden. Und ich habe einmal das Wort benutzt, Trugschluss, auch diese, aus dieser Auffassung her, Gastarbeiter, also die Erstgeneration kommt und geht. Aber die zweite Generation möchte nicht mehr gehen. Und erst dann sind die Ansätze gekommen, ach ja, dann binden wir die zweite Generation ein, aber dann kommen diese Dinge, was der Herr Fleisch erwähnt hat, also verheiraten, also dann aus dieser Gastarbeitermentalität möchte ich etwas dann hinüber retten und über die Familie, ich verheirate meine Tochter, ich nehme dann meine Herkunftskultur und ich verwurzele sozusagen diese Generation, dass ich einfach dadurch fast, wie soll ich sagen, fast mein Leben rette, also dass ich das bekomme, was ich halt möchte. Weil ich bin hier ein Gastarbeiter und wir gehen sowieso dann zurück. Und ich glaube, da muss man aufpassen und da müsste man ansetzen, einfach dann bei der zweiten Generation, der ersten Generation auch nicht vergessen, weil ohne Zusammenarbeit wird das wohl nicht gehen.
Eine Studie aus Wien, soziale Mobilität im Generationenvergleich, die gibt es, die soziale Mobilität, wir sollen nicht schwarz malen. Und über Generationen hinweg sind Prozesse über mehrere Generationen, 3, 4, 5 Generationen, erfolgt hat eine Assimilation an die Gesellschaft insgesamt. Man darf hier nicht kurzfristig denken, aber innerhalb niedriger Bildungsstufen und beruflicher Stellung gibt es diese Mobilität, also nicht steil aufsteigende Karrieren. Es gibt neue Branchen aus Industrie, Gewerbe, Handel und die Mobilität, das macht dann schon Unterschied. Die Mobilität der Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien ist höher als die der türkischen Staatsangehörigen. Also da gibt es dann schon diese ethnische, kulturelle Vergangenheit, die von den Familien mitgetragen werden, also die dann auch sehr oft unterscheidend wirkt.
Stichwort Mobilität. Gibt es auch Unterschiede zwischen verschiedenen Ethnien, was die, den Bezug und den Kontakt zum Herkunftsland betrifft? Also inwieweit ist ein enger Bezug zum Herkunftsland nicht förderlich für eine gute Integration?
Also eine Meere möchte ich gleich einmal aus der Welt schaffen. Es geistert in Tirol so das herum. Na, die Türken, die lesen nur noch türkische Zeitungen und das Internet macht auch nur türkische und das Fernsehen ist aus der Türkei. Also da sagt man schon, im Prinzip hat das nicht den Einfluss, den man glaubt. Sogar die Beziehung zum Herkunftsland und die Sprachkompetenz Jugendliche, die ihre Sprache nicht gelernt haben, die Sprache der Eltern, sind in der Regel auch schlecht im Deutsch. Es gibt also sozusagen einen Zusammenhang von Muttersprache, gesprochener Sprache in der Familie, wie gut ist man in dieser Sprache und auch noch dann das Sprachlernen in der Schule. Eine witzige Geschichte noch, nämlich von der Herkunft her. Wir sprechen immer hier von Türkei, ich habe auch das Wort Türkei genommen. Die Türkei ist ein Vielvölkerstaat mit verschiedensten Ethnien, Kurden, auch mit vielen verschiedenen religiösen Strömungen. Und da gibt es große Unterschiede zwischen Aleviten und Sunniten. Die Aleviten in Tirol sind in der Regel ein offener, auch von der Religion her wahrscheinlich geprägt, offener eingestellt. Und sehr viele dieser ethnischen Gruppen in der Türkei konnten Hochtürkisch sehr schlecht. Die haben selbst in der Heimat einen Dialekt gesprochen und mit dieser Fracht hierher gekommen, kaum ein eigenes gutes Türkisch, das vererbt an die Kinder, auch ein schlechtes Türkisch, grammatikalisch das oder jenes. Und damit ist eine hohe Hürde geschaffen für den Deutscherwerb. Also so vererbt sich das. Wie gesagt, keine Schwarzmalerei, es gibt diese Aufwärtsmobilität und in 20 Jahren hat sich das vielleicht geändert.
Darf ich was dazu? Weil, Ja, das ist meine. Und dann, ich glaube vor allem, also hier in Südtirol leben wir auch in einem zweisprachigen Gebiet und allein auch dann die Muttersprache, also dann wir haben in unserem Sprachgebrauch noch sehr, sehr, sehr viele romantisierende Ausdrücke, Wurzel, Muttersprache und was vor allem in einer Migrantensituation ist relativ schwierig, das herauszufinden, was die Muttersprache ist. Überhaupt, es ist dann neurophysiologisch und biologisch auch möglich, da mehrere Sprachen gleichzeitig zu erlernen. Die Frage, wie lang das geht, ungefähr bis zum 6., 7. Lebensjahr. Und dann die Sprachentwicklung ist nicht beeinflusst dadurch, dass man mehrere Sprachen. Die Frage ist, ob eine Sprache dann wirklich nur in familiären Verhältnissen zu erwerben wäre oder ist es halt möglich auch dann unter institutionellen Verhältnissen. Also dann nur Arbeitsverhältnisse, man benutzt es kaum über diese Verhältnisse hinaus und das beeinflusst es einfach mal zu solchen Fossilierungen kommt, also diese sogenannte viel besprochene Ausländerdeutsch oder Ausländeritalienisch oder weiß ich auch nicht. Man trifft das wirklich sehr oft.
Und in der Südtiroler Realität und in der Tiroler Realität ja auch gibt es noch das zusätzliche Problem der dritten Sprache, es gibt ja auch noch den Dialekt. Wie das genau, die vergrößert ja die Problematik.
Ja, genau, das ist keine schriftliche Sprache und dann natürlich, dann die Schriftlichkeit wird über die Hochsprache erworben und das kann auch mal halt Probleme bereiten. Und dann auch mal, hier haben wir gesehen, also bei den Damen, das einfach, was spreche ich, also wenn ich mich hineinbringen möchte in die Gesellschaft und einfach wahrgenommen werden möchte, dann brauche ich den Dialekt. Aber als Bildungssprache ist die Hochsprache da. Und dann diese parallele Entwicklung, noch eine dritte Herausforderung hier in Südtirol und vor allem, also wenn wir wirklich perspektivistisch denken über Arbeitsmarkt, Chancen und Möglichkeiten, dann müsste man auch dann Italienisch halt können. Also das sind enorme Herausforderungen.
Vielleicht fragen wir ganz noch einmal kurz nach bei den jungen Damen, was Sie für Erfahrungen haben. Welche Sprache sprechen Sie denn in der Familie und welche Sprache wird sonst gesprochen? Welche Probleme haben Sie auch mit dem Dialekt gehabt? Vielleicht können Sie uns da noch ganz kurz was aus Ihrem Erfahrungsbereich erzählen.
Also, es war so, wir in der Familie reden Albanisch. Also eigentlich mit meinen Eltern, weil mit meiner Schwester war es so, dass wir die gleichen Freunde gehabt haben. Und nur ist das ein bisschen respektlos, wenn man in einer anderen Sprache redet und die Freunde verstehen gar nichts. Also haben wir angefangen, Italienisch zu reden. Und dann ist das auch so geblieben, seit 6 Jahren mindestens, dass wir zwei Italienisch reden. Und der Papa kriegt es all nervlich, wenn wir daheim Italienisch reden. Weil der will unbedingt, dass wir Albanisch reden. Und sie verstehe ja und sie ist auch richtig, aber es ist einfach eine Gewöhnungssache. Nur, für mich war das ein bisschen leichter, Italienisch zu reden, weil wegen Zeichentrickfilme und Filme und Bücher einfach so was leichter, Italienisch zu reden. Ich weiß nicht, warum die Albaner, also voll gut, nicht, aber leichter haben das Italienische zu lernen als Deutsch. Und Deutsch habe ich eben in der Schule gelernt. Und Leute sagen, bin ich gezwungen worden, Dialekt zu reden, weil in der Mittelschule habe ich allen Hochdeutsch geredet und ja. Scheiße, ja. Und in der Oberschule, in der zweiten Oberschule hat uns einfach geheißen, ja, entweder du redest Dialekt oder wir reden immer mit dir. Und ja, war ich gezwungen, Dialekt zu reden. Und es ist ein Vorteil, weil ich mit allen reden kann, also ganz frei, ganz spontan. Aber auf der anderen Seite habe ich Hochdeutsch eigentlich verlernt und Hochdeutsch rede ich nicht mehr mit den Lehrern, mit diesen auch noch Dialekt, aber leider mit den Touristen, was kämpfen, von Deutschland her, von Österreich sowieso nicht, auch mit denen Dialekt. Also leider von Deutschland her, weil die sehr verstehen eben keinen Dialekt. Ja, die sehr verstehen schon, wenn sie wählen, aber sie müssen sich anstrengen, sagen wir so. Ja, eigentlich. Und jetzt lasse ich Sie.
Ja, also bei mir war es jetzt ein bisschen anders. Bevor ich nach Südtirol gezogen bin, habe ich einen Deutschkurs besucht. Und da habe ich Hochdeutsch gelernt. Und als ich hier angekommen bin,
habe ich kein einziges Wort verstanden. Es war, am Anfang war es sehr schwer. Jetzt mittlerweile verstehe ich schon alles auf Dialekt, aber reden immer noch nicht. Und ja, zu Hause reden wir kosovarisch. Mit den Geschwistern öfters mal Deutsch, aber sonst mit den Eltern kosovarisch.
Zu der Schule noch etwas sagen. Also, weil da vorne haben die zwei, der Herr und die Dame, da vorne weitergeredet. Es ist ja so, wenn du Schule, die Eltern, also wenn sagen wir so, intelligente Eltern sind, die will nicht, dass die Arbeit vererbt wird. Weil mein Papa, das war Maurer, und meine Mama Zimmermädel. Und sie wollen unbedingt nicht, dass wir, also ich und meine Schwester, das Gleiche tun. Also sie wollen unbedingt, dass wir Schule gehen, dass wir Uni gehen und dass wir irgendeinen Beruf haben, wo man Geld verdient eigentlich, ja. Und wo man nicht so schuften muss. Also wo man einfach das tut, was ihnen richtig gefällt. Nicht einfach dazu gezwungen zu sein, eine Arbeit zu machen, weil man sich nicht überleben kann. Weil da in Südtirol, man kann so einen Monat, also ohne Gehalt durchkommen, aber weitergehen. Also wenn jemand da die Arbeit verliert, dann kommt man nicht weiter. Also Einheimische, also die Gemeinde und der Staat, die können unterstützen, aber nicht so lange. Also ist die Arbeit voll wichtig. Und die Eltern, es sind voll wenig, die sagen, na du, wir sind jetzt von Albanien herkommen, ja, du bist schon 16, du tust jetzt arbeiten. Ja, wir brauchen Geld. Es sind eigentlich die, die herkommen, sie arbeiten, Geld sie machen und wieder zurück wollen. Und wegen die Kinder, was diese als sie herkriegen von die Eltern, was diese als bekämpfen die Eltern von der Kultur, von eigenen Land, sagen wir so, das sind allem von die Eltern auch. Und wie viel man also in die Gesellschaft, in die Südtirolerische, in dem Fall Gesellschaft einbezogen ist, weil ich zum Beispiel haben von Albanien selbst volle Wink mitgekriegt. Meine Eltern, was viel Wert drauf legen, mir sämtliche Sachen zu sagen, damit ich weiß. Aber es ist von Albanien selbst her, also selbst von Ente wohnen, weiß ich eigentlich nichts. Und ich bin da auch gewachsen. Und ja, das ist eigentlich das Umfeld, was die zweite Generation auch voll beeinflusst. Und das hängt auf. Ha? Ja, einmal im Jahr. Also, wenn Tata Zeit hat, wenn Mama Zeit hat, weil alleine darf man nicht. Also, und die haben eigentlich so gewählt, dass es hängt davon ab, wie die Eltern mit den Kindern umgehen. Wenn die Eltern voll streng sind, dann müssen die Kinder folgen und das tun, was die Eltern verlangen. Und dann wird man konservativer sozusagen. Aber wenn die Eltern locker sind und offener sind und einfach die Kultur, die einheimische Kultur akzeptieren will und nicht gleich einfach sagen, ich bin Albaner, ich bleibe Albaner und ich will nichts von den Südtiroler wissen, das ist meiner Meinung nach eine falsche Einstellung. Damit man integriert wird, braucht es etwas von beiden Seiten, von den Ausländern und von den Einheimischen. Ich denke, dass die Einheimischen, die müssten ein bisschen offener sein und sagen, ja, zuerst einmal will ich die Albaner kennenlernen und die ganze Geschichte kennenlernen, bevor ich sage, ja, du Albaner. Also, und die Ausländer logischerweise können die nicht so einfach Clans bilden und sozusagen Ghettos, dass sie alle mit den Gleichen miteinander hängen und nicht mit Einheimischen etwas haben. Also ich denke mir, also ich persönlich denke halt, dass wenn etwas passiert, dann muss das passieren. Also von beiden Seiten muss etwas kommen. Nicht live die Einheimischen, nein, die Einheimischen sind Rassisten und tschüss. Es ist auch etwas, was von den Ausländern kommen muss. Also.
Ich muss da in einem sicherlich recht geben, dass es einen Unterschied gibt, nämlich zwischen dir und zum Beispiel Migrantinnen, die aus türkischen Familien kommen, sehr oft. Mhm. Und zwar, es gibt einen Unterschied. Die Migration, die Zuwanderung, die Fluchtmigration, die in den Mitte der 90er Jahre eingesetzt hat, da ist es wiederum so, dass sehr, sehr viele Gebildete und sehr Gebildete geflüchtet sind. Das heißt, die Bildungsquote innerhalb der Flüchtlingsgeneration und der jüngeren Migration ist höher, wesentlich höher als bei den alten Gastarbeitern. Und das macht also auch wiederum einen sehr großen Unterschied aus. Ja? Und eines noch auch, du hast es sehr gut gesagt, natürlich müssen sich auch die Migrantinnen können sich nicht sollten sich nicht einkapseln etc. Nur es gibt je größer eine ethnische Gruppe ist, desto leichter ist es auch innerhalb der Gruppe ein Leben zu führen, ohne dass man jetzt wesentliche Außenkontakte hat. Und da und das kann man in Zügen schon, in Deutschland stellt man das sehr gut fest, Kreuzberg zum Beispiel. Also, das ist aber an sich auch noch keine Gefahr und kein Problem. Das gibt es in den USA auch. Also das ist diese problematisch finde ich die Selbstethnisierung und das immer mehr verstärkte Bleiben in der eigenen Gruppe. Und unser Projekt, das Migralp-Projekt, das wir haben mit der EURAG hier, mit der Roberta, geht ja genau darum, dass wir verhindern, dass wir untersuchen wollen, wo sind die informellen Kanäle, wo dockt man an, damit man Informationen bekommt über Arbeitsmarkt, Arbeitssituation, Wohnung etc. Und wenn man sich jetzt sozusagen einkapselt in die eigene Gruppe, gehen wesentliche Informationen verloren. Und wir möchten ja dann die Stellen finden, wo man das befördern kann, dass der Austausch funktioniert, dass die Informationen funktionieren. Oft ist bei uns feststellbar, dass Migrantinnenfamilien über Bildung und Bildungssituationen, Bildungskarrieren, Potenziale, Möglichkeiten sehr oft schwach informiert sind. Und es ist auch, du hast völlig recht auch gehabt, an sich ist bei vielen Migrantinnenfamilien die Tendenz, wie bei allen Familien, dass die Kinder besser, es sollen es besser haben und sollen es weiterbringen. Das ist da, nur wenn dann das Geld fehlt, wenn die Situation eng ist, man kann sich eine Weiterbildung oft nicht leisten. Ja? Und da spielt die soziale Lage eine Rolle. Und Migration bedeutet Armut. Überwiegende Teil der Migrantinnen in Österreich gehört zur untersten Schicht sozial und vom Einkommen her.
Das schürt auch wieder weitere Vorurteile.
Armut ist erkennbar.
Genau, Armut ist erkennbar. Noch einmal ganz kurz zurück zur Sprache. Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Frau Buster, würden Sie dafür plädieren, das ist vielfach und europaweit oft politisch diskutiert worden, für einen verpflichtenden Sprachunterricht für Einwanderer?
Sprache ist auf jeden Fall ganz wichtig. Verständigung braucht die Sprache. Aber Sprache zu beherrschen heißt noch lange nicht integriert zu sein. Aber ohne Sprache geht auch nicht integriert zu sein. Also das ist vollkommen richtig. Aber das zu denken, wenn wir einfach mal Sprachkurse verordnen, dadurch integrieren wir die Personen automatisch. Das geht über Netzwerke, wie Herr Edfleisch das gesagt hat. Und man muss dafür sorgen, dass diese Netzwerke mit der Mehrheitsbevölkerung ausgebaut werden. Natürlich, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Migranten, die zugewanderten Personen einfach dann Zugang haben zu der Mehrheitssprache und dann die angebotenen Kurse spielen eine große Rolle. Womit allgemein nicht gerechnet wird, auch hier in Südtirol, ich kenne andere Beispiele nicht so gut, dass einfach werden generell Sprachkurse angeboten und nicht angepasst an die Verhältnisse der Personen, und zwar an die Arbeitsverhältnisse der Personen. Und diese Personen haben eine viel größere existenzielle Angst als die Einheimischen. Also das heißt, wenn jemand im Gastgewerbe arbeitet und dann Nachmittag hat die Zimmerstunden und hätte einen Kurs besuchen können am Nachmittag, dann wird einfach dann beim Arbeitgeber nicht nachfragen, ob er dann auch den Kurs am Abend besuchen darf. dann sind spezifische Bedürfnisse wie junge Mütter, die einfach eben diese, wegen dieser sozialen, fehlenden sozialen Netzwerke wie Verwandte, wie Freunde, wie Oma, wie Tante keine Möglichkeit zu Babysitting haben. Die können dann auch dann die Kurse nicht so gut besuchen. Also dann, wenn es obligatorisch ist, dann hat man in manchen Hinsichten einfacher. Zum Beispiel, dann kann man dem Arbeitgeber sagen, also jetzt muss ich zum Sprachkurs, weil das obligatorisch ist, sonst kann ich halt nicht. Aber wirklich die Illusion, dass nur über obligatorische Sprachkurse die Integration einfach gelingt, das wäre halt nicht wahr. Aber trotzdem, es wäre sehr, sehr gut, wenn mehr Möglichkeiten gäbe, Sprache zu lernen, für die Erstgeneration auch, dass sie sich auch mal einbringen können. In der Schule wird sehr vieles getan, über interkulturelle Mediatoren, über Sprachförderkurse, was auch dann hier zwei Mädchen erlebt haben, oder ich weiß nicht, ob die Alba auch. Schule ist sehr gut dran, aber Schule wird mittlerweile in der Gesellschaft eine Pufferzone, also da kann Schule nicht für alles Verantwortung tragen. Und unter dem Hinsicht müsste man wirklich nachdenken, also wie wir dann weitergehen und weiterhandeln in der Gesellschaft.
Ja. Vielleicht kurz nur. Wir hatten ein Projekt mit einem französischen Banlieue, mit einem Partner, der dort arbeitet. Und das war genau in den Jahren, wo die Aufstände da waren in den Banlieues. Die Jugendlichen dort und die Menschen dort, die kommen alle aus französischsprachigen Ländern. Das heißt, dort ist die Sprache null Problem, ist nicht das Problem an sich. Und trotzdem hat es diese Aufstände gegeben als Ausdruck eines sozialen Problems. Sprache ist extrem wichtig, selbstverständlich, aber das zu reduzieren auf das wäre eine Fehlkalkulation. Und bei uns wird die gesamte Integrationsdebatte in Österreich immer wieder auf den Punkt gebracht, ja, die müssen halt Deutsch lernen. Und das finde ich, das ist echt zum Teil ein Schwach. Das hat es in den USA in der Form auch nicht gegeben. Es gibt einen alten Österreicher, der Edwin Goldwyn Mayer von diesem, das berühmte Filmstudio, ja, der ist also als Handschuhverkäufer vor dem Ersten Weltkrieg ausgewandert in die USA, hat dort mit zwielichtigen Geschäften Geld gemacht, hat dann diese Filmproduktionsfirma gehabt und der hat bei der McCarthy-Ära, diese Kommunistenverfolgung in den USA damals, war er als Zeuge vorgeladen und er hat seine Zeugenaussage noch immer in Deutsch gemacht. Er ist groß und ein großer Filmproduzent gewesen, ohne Englisch zu können.
Ja, wir sind jetzt schon, wir haben schon die Zeit überschritten. Ich darf Sie vielleicht bitten, noch ein ganz, ganz kurzes Schlusswort, bevor ich dann das Wort an Sie weitergebe und an Ihre Fragen. Wir haben sehr viele Themen angeschnitten. Wir haben vieles nicht ausdiskutieren können. Das ist bei so einem Thema auch gar nicht möglich. Wir haben uns auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit gestellt. Das kann es bei so einem Thema nicht geben. Vielleicht können wir trotzdem noch resümeeartig, Herr Hettler, vielleicht beginnen Sie, ein paar Sätze sagen, in welche Richtung es gehen könnte. Es gibt natürlich keine Patentrezepte, es gibt nur Versuche der Reflexion, Lösungsansätze, aber vielleicht können Sie jetzt aufgrund dieser vielen Themen, die wir angeschnitten haben, auch aufgrund der sehr schönen Erfahrungsmitteilungen, die wir von den drei jungen Damen gehört haben, noch am Ende was sagen.
Ich glaube, dass immer ein Thema stark unter den Tisch fällt und dieses Thema schafft unglaubliche Barrieren. Das ist diese strukturell verankerte gesellschaftliche Diskriminierung, die sich dann auch in Vorurteilen und in Rassismus ausdrücken kann und ausdrückt. Und ich habe das jetzt, ich bin jetzt seit 1985 in dem Geschäft und ich sehe, dass es gerade an diesen Dingen besonders krankt. Das schafft fast unüberwindbare Barrieren. Und in Wirtschaftskrisen, wie wir sie jetzt haben, verschärfen sich die Gegensätze weiter. Und das, was man in einer Wirtschaftskrise verliert, kann man danach schwer aufholen. Wer jetzt als Jugendlicher seinen Arbeitsplatz nicht findet, nach der Pflichtschule, der ist in einem Jahr am Arbeitsmarkt nicht mehr gut integrierbar, weil die nächste Generation die Lehrstelle findet. Und ich glaube, man sollte auf diese Mechanismen sich mehr konzentrieren. Daneben Sprache, Ausbildung, Netzwerke, Netzwerkbildung, all das, all die bekannten Instrumente für Integration. Aber Rassismus, Rechtsextremismus, Diskriminierung, Vorurteile, das ist das, was diese Gesellschaft strukturiert. Und es ist, übrigens möchte ich noch eine Illusion, die habe ich für mich erledigt. Selbstverständlich ist diese hierarchisch doch auch strukturierte Gesellschaft, braucht ein Unten und Oben. Und dieses Unten ist vergeben an gewisse Gruppen. Was ich bekämpfe, ist, dass es eine Gleichverteilung gäbe, dass Migrantinnen zumindest in allen gesellschaftlichen Hierarchien gleich verteilt sind. Zurzeit droht, dass sich, zumindest in Österreich, dass sich es zu einer ethnischen Unterschichtung kommt, dass sich in der Unterschichte Migrantinnen ethnisch sozusagen konzentrieren. Und das müsste man, das ist die größte Gefahr.
Frau Bustein, wollen Sie auch noch ein paar Sätze zum Schluss sagen?
Ich wünsche mir, dass in dieser Gesellschaft einfach dann das Thema Integration nicht nur einer Sparte zugeordnet wird, nicht nur dem Soziales, sondern dann alle Sparten wie Wirtschaft, wie Bildung und Kultur und alle einfach mal das wahrnehmen und das Thema behandeln, weil ich glaube, wenn das wirklich nicht auf makrogesellschaftlichen, auf großgesellschaftlichen Ebene wahrgenommen wird, dann geht eh nicht weiter. Das ist auf der institutionellen Ebene und ich wünsche mir, dass einfach hier in Südtirol es gelingt, einfach von der Basis auf soziale Netzwerke auszubauen. Das heißt, lade deine Nachbarn ein, also dann da alle sind aufgefordert, mitzutun, weil sonst wird das einfach nicht gehen.
Stichwort, alle sind aufgefordert, mitzutun. Wer hat Fragen?
Also ich habe eine Frage speziell zum Stichwort Kreuzberg, was Sie eben schon genannt haben, weil ich selber habe das in meiner Schulstadt beobachtet. Das ist Siegburg und liegt in der Nähe der ehemaligen deutschen Hauptstadt, also im Großraum Köln. Und da ist mir eigentlich ein strukturelles Problem aufgefallen, weil offensichtlich in der Zeit, als die Bundesregierung spezifisch ausländische Arbeitskräfte wirklich angefordert hat, wurden in kürzester Zeit Bauten, Wohnhäuser errichtet, um diese unterzubringen. Und offensichtlich wurde nicht mit der Möglichkeit gerechnet, dass eventuell auch einige Menschen dort bleiben wollten. Und jetzt habe ich halt beobachtet, dass wirklich diese Quartiere, obwohl das wirklich keine große Stadt ist wie Berlin, sondern wirklich eine Kleinstadt, ist in diesen Quartieren halt hauptsächlich Menschen mit Migrationshintergrund leben und dort dementsprechend auch, weil es relativ große Quartiere sind, Supermärkte sind, Kindergärten, Grundschulen. Das heißt, die Kinder, von denen ich auch viele selber kenne, wachsen in einem größtenteils in unserem Fall türkischen Umfeld auf, sprechen im Kindergarten fast ausschließlich türkisch und in der Grundschule auch, weil relativ wenige deutsche Eltern, auch wenn sie in der Nähe wohnen, ihre Kinder dann auf diese Grundschule schicken. Und dann haben wir ja noch das Problem mit der frühen Aufteilung in die verschiedenen Schulsysteme von Haupt über Real und Gymnasium. Und wollte ich halt gerade fragen, ob dieses Problem in Österreich so in der Form auch existiert.
Also die Studie, die jetzt im März rausgekommen ist, also für Tirol, sagt, es gibt eine gewisse Segmentierung, aber keinen Trend zur Ghettoisierung. Es wird auch schon dagegen gearbeitet. Ich hatte eine, vor 3 Wochen war ich in Landeck, das ist eine Gemeinde mit 10.000 Einwohnern. Circa dort hat man begonnen, Migrantinnen so, auch zu verteilen über die Stadt hinweg. Das löst aber nur augenscheinlich das Problem, weil es neben dieser räumlichen Trennung oder Konzentration oder Verteilung als Ausdruck von Segregation gibt es aber auch eine interethnische die keinen Raum braucht. Das heißt, ich glaube, in Innsbruck ist die ethnische Gruppe der Türken über mehrere Stadtteile vernetzt, mit eigenen Geschäften und eigener Infrastruktur schon gegeben und ist schon eine relativ geschlossene Welt für sich. Also wir werden ähnliche Tendenzen wie in Berlin erleben wir in Wien. Das ist aber an sich noch nicht eine Katastrophe, wenn es die Infrastruktur gibt, wenn es alle Möglichkeiten gibt, wenn es nicht zur Ghettoisierung als Ausdruck von sozialer Armut kommt. Über das Ghetto in Düsseldorf, glaube ich, über das Ghetto der, unter Anführungszeichen, der Japaner, habe ich noch kein Wort gehört. Also das ist eine Gruppe von sehr, sehr Reichen. Da können sie als Japaner leben, ohne dass sie jemals mit Deutschen in Berührung kommen. Und das funktioniert offensichtlich wunderbar.
Dankeschön. Dann wollte ich noch gerade, bevor ich jetzt das Wort an die anderen abgebe, eine andere Frage stellen. Nein, keine Anfrage, eigentlich eher eine Anmerkung machen zu dem Test, den Sie vorhin erwähnt haben bezüglich der Arbeitsmarktsituation für Migrantinnen. Da habe ich selber in Südtirol die Beobachtung gemacht, dass man den Test meiner Meinung nach nicht machen muss, weil es reicht, in den Wirtschaftsteil einer deutschsprachigen Tageszeitung zu gucken, wo der Großteil der Anzeigen sowohl im Arbeits- als auch im Immobilienmarkt spezifisch nur an Einheimische gerichtet ist. Und da frage ich mich halt auch, ob das nicht in irgendeiner Weise verfassungswidrig ist.
Es widerspricht der EU-Antidiskriminierungsrichtlinie und die sollte und hätte schon längst umgesetzt werden sollen. Allerdings muss ich sagen, da ist Südtirol Österreich weit voraus in einem Punkt gewesen oder Nordtirol. Es hat hier eine tolle Antidiskriminierungsstelle des Landes gegeben, die leider kurzfristig verschütt gegangen ist und hoffentlich wieder aufersteht in der nächsten Zeit.
Dankeschön.
Gibt es noch Fragen? Hat jemand noch irgendwelche Anmerkungen, Erfahrungen? Jemand, die Alba ist ganz erpicht drauf, noch weiteres zu erzählen. Natürlich Fragen auch an die drei jungen Damen, wenn es irgendwas gibt. Das Thema ist erschöpft. Möchten Sie nochmal? Ja.
Es läuft ja scheinbar wie in der Uni. Ich bin immer die Einzige, die redet. Ich würde noch gerne an die drei Mädels fragen, weil ich habe das halt, also selber in meiner Gymnasiumsklasse waren einige Mädels mit Migrationshintergrund und vor allem bei einer Marokkanerin und einer Türkin musste ich leider immer wieder beobachten, dass die viele Fehlstunden hatten, weil sie die Eltern beispielsweise zum Arzt begleiten mussten oder zu irgendwelchen Behörden, weil sie selber kein Deutsch konnten. Ob ihr das gleiche Problem vielleicht auch habt? Oder sprechen eure Eltern alle Deutsch oder Italienisch?
Also ich persönlich hatte schon den gleichen Problem, musste öfters als mit den Eltern oder mit irgendeinem Bekannten.
Ja, Integration, wir haben das jetzt integriert in den heutigen Abend. Damit ist auch der Schluss besiegelt. Sie können jetzt alle ein Glas Wein trinken, Säfte gibt's und jeder kann weiter diskutieren. Vielleicht die Frage der Studentin an die junge Dame, das könnt ihr euch dann beim Saft oder Wein weiter diskutieren. Vielen Dank für Ihr Interesse. Es gibt Fotos und Video auf der Homepage der EURAG nachzusehen und nachzuschauen. Wenn Sie sich das nochmals zu Gemüte führen wollen, können Sie das dort auf Video anschauen. Es gibt Fotos vom heutigen Abend und es gibt auf den einzelnen Tischen auch ein Formular. Da können Sie eine Newsletter ausfüllen, die Ihnen dann regelmäßig zugeschickt wird. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen ganz wunderbaren, schönen Sommerabend. Und viel Spaß und eine gesellige Runde.